Willkommen zum Durchblick Philosophie, dem kostenlosen Hörbuch für deine ganz persönliche Allgemeinbildung. Ich heiße Florian Krämer und führe dich in diesem Podcast durch die Fachgebiete der Philosophie und durch den Stoff der gymnasialen Oberstufe in Nordrhein-Westfalen inklusive Abiturvorgaben. Wir sind im Moment in der Staatstheorie. Eine allgemeine Einführung dazu hörst du in Episode 63. Dort ging es darum, was ein Staat überhaupt ist. Inzwischen sind wir bei einer Kernfrage der Staatstheorie und die lautet: Was ist ein guter Staat? Oder wozu ist der Staat überhaupt da? In der letzten Episode haben wir Thomas Hobbes kennengelernt, einen Klassiker der neuzeitlichen Staatstheorie. Um herauszufinden, wofür der Staat da ist und was ein guter Staat ist, sagt Hobbes, müssen wir uns einfach vorstellen, was passieren würde, wenn es keinen Staat gäbe. Dann würde unser Zusammenleben nicht von einer Regierung geregelt, sondern von der Natur. Gemeint ist von der Natur des Menschen, von dem, was sozusagen in uns einprogrammiert ist und womit wir auf die Welt kommen. Mehr zu den Grundbegriffen Natur und Kultur hörst du in den Episoden 2 bis 4 in diesem Podcast. Diese Natur würde dann bestimmen, wie das Zusammenleben aussieht, das heißt, wir leben im Naturzustand. Den Begriff Naturzustand hat Hobbes übrigens nicht verwendet, den führt später John Locke ein, im Original State of Nature. Aber die Idee, das Gedankenkonstrukt, das hat Hobbes sehr genau erklärt. Von Natur aus sind alle Menschen ziemlich gleich, das heißt, sie brauchen die gleichen Ressourcen und haben auch die gleichen Chancen, die zu bekommen, und sie wissen auch, dass das so ist. Das führt dann automatisch zu einem gigantischen Konflikt, sogar zu einem Krieg jeder gegen jeden. Warum das bei Hobbes so ist, hörst du, wie gesagt, in der letzten Episode 72. Und ob das wirklich so ist, das werden wir später in der Zusammenfassung zu Hobbes nochmal diskutieren. Für diese Episode wollen wir Hobbes das erstmal glauben. Wir kehren gedanklich zurück zu Tim, Tom, Jim und John, die wir in der letzten Episode im Naturzustand beobachtet haben. Alle vier haben ein Recht auf ihr Überleben und darum haben sie ein Recht, alles zu tun, was zum Überleben nötig ist. Nun ist es aber zum Überleben nötig, die anderen mit Gewalt loszuwerden oder mit Gewalt unter ihre Kontrolle zu bringen. Und weil das nötig ist, dürfen sie es auch. Und weil sie es dürfen, machen sie es auch. Alle. Das macht den Naturzustand so unausstehlich. Das Leben dort beschreibt Hobbes, wie letztes Mal besprochen, als einsam, arm, kümmerlich, brutal und kurz. Armer Tim, der ist da in einer wirklich bescheidenen Lage. Und das weiß er auch. Er will ja nicht in dieser Lage sein, er weiß aber, dass es so ist und er weiß auch, warum es so ist. Und weil Tim ja nicht ganz doof ist und aus dieser Lage gerne raus will, überlegt er, was er tun kann, um sie zu ändern. Könnte er nicht irgendeine Regelung mit Tom finden? Vielleicht sind ja genug Ressourcen für beide da, wenn sie sich gegenseitig in Ruhe lassen. Wie wäre es, wenn er eine weiße Fahne in die Hand nimmt, Signal, ich komme in Frieden, und bei Tom an der Tür klopft, mit einer Art Friedensvertrag in der Tasche, auf dem steht, ich tue dir nichts und du tust mir nichts. Wie wäre das, Tom? Willst du den nicht unterschreiben? Diese Abmachung wäre ja auch wirklich in Toms Interesse. Der hat ja genauso wenig Lust auf den Kriegszustand wie Tim. Also könnten sie sich doch zusammentun und unterschreiben, oder? Hobbes würde sagen, nun, das können sie tatsächlich, aber dieser Vertrag ist ja das Papier nicht wert, auf dem er steht. Niemand garantiert Tim, dass Tom sich an diesen Vertrag wirklich hält. Und umgekehrt. Sobald die Güter knapp werden, ist es vielleicht schon vorbei mit dem Frieden. Oder wie wär's damit? Tom unterschreibt, Tim fühlt sich jetzt ganz sicher und baut den nervigen Stacheldraht zu Hause ab und eröffnet dort stattdessen endlich sein Erdbeerfeld. Tom aber nutzt genau diesen Frieden eiskalt aus. Bei der erstbesten Gelegenheit bringt er den ahnungslosen Tim hinterrücks um die Ecke und schnappt sich die Erdbeeren. Das wäre furchtbar fies, erst den Vertrag unterschreiben und dann doch zuschlagen. Aber es wäre eine sinnvolle Strategie, um zu überleben. Und hey, wer soll ihn denn daran hindern oder ihn dafür bestrafen? Jim sicher nicht. Der hat ganz andere Probleme. Zum Beispiel John und so weiter. Tom könnte auch den freundlichen Nachbarn spielen und heimlich John anheuern, hinter Tims Rücken sozusagen, um den dann ausrauben zu lassen. Denn mit John gibt's ja keinen Vertrag. Die Idee, Frieden zu schließen, ist also genau die richtige, aber es ist irgendwie verdammt schwer, die auch wirklich umzusetzen. Woran liegt das? Warum wird man die Gewalt nicht los? Wenn wir für dieses Problem eine Lösung finden wollen, müssen wir es erstmal möglichst genau analysieren. Also warum wird man die Gewalt nicht los? Wir könnten doch alle zusammen unsere Messer, Pistolen und so weiter verschrotten oder ins Meer werfen. Aber dann könnten sich ja alle wieder neue beschaffen. Dinge kann man vernichten, Rechte aber nicht so einfach. Die Menschen haben ja ein Recht auf Gewalt im Naturzustand und so ein Recht kann man nicht einfach in die Schrottpresse stecken. Wenn wir die Gewalt loswerden wollen, müssen wir das Recht auf Gewalt loswerden. Und dieses Recht kommt einfach daher, dass alle erstmal nur für sich selbst verantwortlich sind und darum über sich selbst entscheiden dürfen. Die Frage lautet also, wie werden wir dieses Recht los? Hobbes hat genau dazu eine Idee und die will ich jetzt in zwei Schritten erklären. Erstens, Rechte kann man übertragen. Ein einfaches Beispiel aus dem Alltag sind diese gelben DHL-Zettel, die du manchmal im Briefkasten findest. Paket ist da, leider haben wir sie nicht angetroffen. Wenn du dann keine Zeit hast, zur Poststation zu gehen, kannst du so eine Vollmacht auf dem Zettel ausfüllen, mit der dann jemand anders das Paket holt. Die andere Person handelt an deiner Stelle und du überträgst das Recht des Paketholens auf sie, denn wenn sie für dich das Paket holt, kannst du das ja nicht gleichzeitig mit ihr machen. Dieser Vergleich hinkt jetzt ein bisschen, denn wenn wir jemand anderem die Rechte übertragen, behalten wir sie meistens trotzdem irgendwie. Wenn du den DHL-Zettel mit der Vollmacht ausfüllst, kannst du sie ja trotzdem wieder anders überlegen und das DHL-Paket doch noch selber abholen. Beim Recht auf Gewalt ist das komplizierter. Denn dieses Recht kommt, wie gesagt, aus dem Recht auf Selbstbestimmung. Bei diesem Recht darf der andere nicht nur über eine Sache bestimmen, also über ein DHL-Paket, sondern über mich selber. Wenn ich dieses Recht über mich selber zu bestimmen, wenn ich dieses Recht jemand anderem übertrage, dann heißt das automatisch, dass ich selber es nicht mehr habe. Denn sonst hätte er es ja nicht. Wenn der andere das Recht hat, über mich zu bestimmen, dann kann ich nicht mehr über mich bestimmen. Ich muss also erklären, der handelt jetzt an meiner Stelle. Wenn er handelt, dann ist das so, als wenn ich handeln würde. Autorschaft nennt Hobbes das. In unserem Beispiel erklärt Tim, Jim darf über mich bestimmen, Jim darf in meinem Namen sogar vom Gewalt Gebrauch machen. Ich darf das nicht mehr. Tim kann also offiziell auf dieses Recht verzichten. Dann sind wir aber immer noch nicht am Ziel. Denn was ist, wenn Tim es sich anders überlegt? Wenn er einfach doch wieder über sich selbst bestimmt und anfängt, Gewalt auszuüben. Wie will Jim ihn denn davon abhalten? Das sind ja nur zwei Typen mit denselben Chancen. Siehe letzte Episode. Jetzt kommt der zweite entscheidende Schritt von Hobbes Idee. Alle anderen müssen dasselbe machen. Tom und John. Auch sie übertragen ihre Rechte auf Jim. Dadurch wird Jim jetzt ziemlich stark. Wenn er Macht über alle hat, kann er mit dieser Macht einzelne Leute zwingen. Wenn der einzelne Tim es sich anders überlegt und doch wieder zum Schlagstock greift, dann kann Jim sofort seine Schergen herbeipfeifen und Tim in die Schranken weisen. Jim sagt jetzt, wo es lang geht, denn er hat alle Rechte dazu, weil die anderen ihre Rechte auf Jim übertragen haben. Inklusive Tim. Aber warum sollte Tim das dann tun? Warum sollte er seine Rechte an Jim übertragen? Also genau dieselben Rechte, die ihn bisher am Leben erhalten haben. inklusive seines Rechts auf Gewalt. Der Vorteil ist eben, dass alle anderen dasselbe tun. Dann können Tom und John ja auch keine Gewalt mehr ausüben. Und genau damit endet der Naturzustand. Das Recht auf Gewaltausübung, das war zwar Tims einzige Überlebenschance, aber sie war gleichzeitig genau das, was den Naturzustand so unerträglich gemacht hat. Darum müssen alle dieses Recht loswerden. Wenn Tim es ganz alleine aufgeben würde, dann hätte er einen maximalen Nachteil gegenüber den anderen, die es nicht aufgeben. Er wird dieses Recht also dann und nur dann aufgeben, wenn alle anderen es auch aufgeben. Dann hat er nämlich wirklich einen großen Vorteil gegenüber vorher, als doch alle dieses Recht hatten. Das waren die zwei wesentlichen Schritte von Hobbes' Idee. Das werden wir auch gleich in seinem Text nachlesen. Zuerst möchte ich aber gedanklich nochmal etwas rauszoomen. Wir sehen hier die entscheidende Argumentationsfigur im Modell Gesellschaftsvertrag. Diese Figur werden wir in anderer Form auch bei Locke und bei Rousseau finden. Vertrag heißt, ich gebe was her, wenn alle anderen dasselbe auch hergeben. Ich zahle beim Hergeben zwar einen Preis, aber ich gewinne gleichzeitig auch etwas, weil alle anderen ja auch was hergeben. Und wenn jetzt dieser Gewinn größer ist als der Preis, den ich bezahle, dann ist es rational sinnvoll, diesen Vertrag abzuschließen. Dann ist der Vertrag nämlich in meinem Interesse. Und dasselbe gilt für die anderen auch. Die gewinnen im Ergebnis auch mehr, als sie hergeben. Es ist also im Interesse von allen. Darum sollten wir alle diesen Vertrag abschließen. Und dann können wir sagen, dass der Staat, der auf diesem Vertrag aufbaut, dass dieser Staat legitim ist. Siehe Episode 69 bis 70. Denn es wäre ja genau der Staat, den alle kreieren würden, wenn sie rational ihr eigenes Interesse verfolgen. Das ist der Grundgedanke des Modells Gesellschaftsvertrag. Im Gesellschaftsvertrag, wie Hobbes ihn sich jetzt vorstellt, steht, Zitat, ich autorisiere diesen Menschen oder diese Versammlung von Menschen und übertrage ihnen mein Recht, mich zu regieren, unter der Bedingung, dass du ihnen ebenso dein Recht überträgst und alle ihre Handlungen autorisierst. Zitat Ende. Unter der Bedingung heißt, wie gesagt, ich gebe mein Recht auf Selbstbestimmung dann und nur dann ab, wenn die anderen es auch abgeben. Das ist der zentrale Kniff. Nun muss dieses Recht ja irgendwo hin. Und dadurch, dass alle dieses Recht auf eine Stelle übertragen, wird diese Stelle, vorhin war das Jim, wird die jetzt plötzlich unvorstellbar mächtig, denn sie darf jetzt über alle im Vertrag bestimmen. Im Extremfall sogar mit Gewalt. Zitat, ist dies geschehen, so nennt man diese zu einer Person vereinigte Menge Staat, auf Lateinisch Civitas. Dies ist die Erzeugung des großen Leviathan, oder besser, um es ehrerbietiger auszudrücken, jenes sterblichen Gottes, dem wir unter dem unsterblichen Gott unseren Frieden und Schutz verdanken. Zitat Ende. Eine steile Karriere, nicht wahr? Eben noch der unscheinbare Jim, jetzt schon ein Gott? Ein sterblicher Gott, ein Leviathan. Was um Himmels Willen soll das jetzt sein? Hierzu ein kleiner Exkurs. Hobbes ganzes Buch über Staatstheorie heißt Leviathan. Der Leviathan ist eine mythische Figur, eine Art Supermonster aus dem Buch Hiob im Alten Testament, das riesige Zähne hat, Feuer spuckt und so weiter. Riesengroß, mächtig und gefährlich. Auf der Titelseite von Hobbes Buch, also auf dem Original von 1651, sieht man eine Stadt und eine Landschaft, über der ein riesiger Menschenkörper thront. Man sieht einen König mit Krone und Schwert. Er trägt eine Art Kettenhemd. Bei näherem Hinsehen bemerkt man aber, dass die Maschen dieses Kettenhemdes in Wahrheit die Körper von vielen einzelnen Menschen sind. Die bilden zusammen den Körper des Herrschers. Das ist die, Zitat, zu einer Person vereinigte Menge, von der Hobbes spricht. Und die ist riesengroß und mächtig. Über diesem Bild steht auf dem Titel: Non est potestas super terram, quae comparetur ei. Ein Zitat aus dem Buch Hiob über das Monster Leviathan. Auf Deutsch übersetzt heißt das Zitat: Auf der Erde gibt es keine Macht, die mit ihm zu vergleichen wäre. Der Staat ist demnach eine Art Superkörper, ein fast allmächtiger Mensch, wobei dieses Superwesen vergänglich ist und im Prinzip sterben kann. Staaten können kaputt gehen, Regierungen können aufhören zu existieren und so weiter. Darum nennt Hobbes den Staat einen sterblichen Gott. Denken wir ruhig noch etwas über diese Formulierung nach. Von Hobbes sind zwei Zitate über den Menschen besonders bekannt geworden. Erstens Homo homini lupus. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Zweitens Homo homini deus. Der Mensch ist dem Menschen ein Gott. Zitat 1 bezieht sich auf den Naturzustand. Dort zerreißen sich die Menschen gegenseitig, kennen kein Erbarmen und keine echte Kooperation. So stellt sich Hobbes die Wölfe vor, denn der böse Wolf ist ja der Inbegriff von Niedertracht und Gemeinheit. Auch wenn wir ja aus der Biologie wissen, dass Wölfe in Wahrheit nicht so sind. Zitat 2 bezieht sich auf den Gesellschaftsvertrag. Der Mensch ist dem Menschen ein Gott. Wenn sich alle Menschen zusammentun, dann bilden sie ein Gesamtwesen, das unvorstellbar mächtig ist. Ein Mensch alleine hat in freier Wildbahn keine besonders großen Chancen. Siehe dazu Episode 4 zu Arnold Gehlen. Wenn sich aber Millionen von Menschen zusammentun, dann können sie sogar auf dem Mond landen und Energie aus der Sonne holen. Es gibt einen sehr spannenden TED-Talk des Historikers Yuval Noah Harari zu diesem Thema auf YouTube. Why Humans Rule the World. Ich werde ihn dir unter dieser Episode verlinken. Denken wir nochmal zurück an die Grundidee von Aristoteles Staatstheorie in Episode 66. Der Mensch ist von Natur aus ein Gemeinschaftswesen, sagte Aristoteles. Außerhalb der Gemeinschaft leben keine richtigen Menschen, sondern nur, jetzt kommt's, entweder wilde Tiere oder Gott, denn Gott braucht keine Gemeinschaft, kommt alleine klar. Hobbes verwendet ganz ähnliche Bilder, aber er verdreht sie etwas. Doch, sagt er, den Menschen gäbe es auch ohne Staat. Durch seine Natur würde er dann leben wie ein wildes Tier. Insofern hat Aristoteles schon recht, aber wildes Tier heißt hier vor allem, dass der Mensch eine Gefahr ist für die anderen. Er wäre aber immer noch ein Mensch zu 100%. Er wäre dieses Tier nur für die anderen. Homo homini lupus. Gleichzeitig ist der Mensch so etwas wie ein Gott. Wenn er eine Gesellschaft bildet, die dann eben viel mächtiger ist als ein Einzelner. Homo homini deus. Gott ist also nicht außerhalb des Staates, wie bei Aristoteles. Sondern der Staat ist selber Gott. Jedenfalls das, was auf der Erde am nächsten an Gott drankommt. Das ist der Mensch im Gesellschaftsvertrag. Er hat nicht etwa natürliche Superkräfte, so wie Spider-Man, sondern er hat diese Kräfte einfach dadurch, dass die anderen alle tun, als hätte er sie, weil sie ihm ihre Rechte übertragen. Zitat: Denn durch diese ihm von jedem Einzelnen im Staate verliehene Autorität steht ihm so viel Macht und Stärke zur Verfügung, die auf ihn übertragen worden sind, dass er durch den dadurch erzeugten Schrecken in die Lage versetzt wird, den Willen aller auf den innerstaatlichen Frieden und auf gegenseitige Hilfe gegen auswärtige Feinde hinzulenken. Hierin liegt das Wesen des Staates, der, um eine Definition zu geben, eine Person ist, bei der sich jeder Einzelne einer großen Menge durch gegenseitigen Vertrag eines jeden mit jedem zum Autor ihrer Handlungen gemacht hat, zu dem Zweck, dass sie die Stärke und Hilfsmittel aller so, wie sie es für zweckmäßig hält, für den Frieden und für die gemeinsame Verteidigung einsetzt. Wer diese Person verkörpert, wird souverän genannt und besitzt, wie man sagt, höchste Gewalt. Und jeder andere daneben ist sein Untertan. Zitat Ende. Das ist eine bemerkenswert stringente Definition des Staates. Aber sie ist nicht ganz so leicht zu verstehen. Wer ist denn jetzt der Staat? Eine Person? Also nur Jim, der Souverän? Der ist der Staat und die anderen nicht? So klingt es ein bisschen, aber das ist nicht ganz der Punkt. Der Staat ist ja die künstliche Person, die alle anderen erzeugt haben. Das erst macht die so mächtig. Die Macht hat zwar nur diese eine Person selbst, aber in dieser Macht sind alle, die ihre Macht hergegeben haben, sozusagen mit drin. Sonst gäbe es ja diese Macht nicht. Und dieses Machthergeben funktioniert durch Übertragung von Autorschaft, ein sehr wichtiges Konzept bei Hobbes. Es heißt, der Souverän handelt stellvertretend für mich. Er handelt, aber ich bin der Autor seiner Handlungen, weil es ja mein Recht auf Selbstbestimmung ist, mit dem er handelt. Darum bin ich der Autor. Autorschaft heißt nicht mitschreiben fürs Abi. Es heißt nicht, dass ich dem Souverän sagen kann, was ich gerade gerne von ihm hätte. Der ist kein Dienstleister. Im Gegenteil. Autorschaft ist sogar eine Art Blankoscheck. Was der Souverän tut, habe ich bereits unterschrieben. Deswegen und nur deswegen gibt es ihn überhaupt, den Staat. Spitzen wir mal zu. Autorschaft bei Hobbes heißt nicht, dass der Staat tut, was ich gerade möchte, sondern es heißt umgekehrt, dass ich automatisch das möchte, was der Staat gerade tut, sagt Hobbes. Innerhalb seiner Logik muss das auch so sein. Nur so kommen wir nämlich aus dem Naturzustand raus. Sonst könnte ja jeder den Vertrag wieder auflösen, sobald er keine Lust mehr drauf hat. Und wenn der Vertrag jederzeit aufgelöst werden kann, dann ist er von vornherein nichts wert und dann würden wir ihn auch gar nicht erst abschließen. Wir können die Gewalt also nicht loswerden, aber wir können sie kanalisieren. Im Staat darf nur der Souverän Gewalt anwenden, nur die autorisierte Regierung. Dann kommt die Gewalt nicht mehr von rechts und links und überall gleichzeitig. Das ist schon mal ein Fortschritt. Und die verbleibende Gewalt hat außerdem den Zweck, alle andere Gewalt auszumerzen. Darum sagen wir heute, der Staat hat ein Gewaltmonopol. Er kann eine Polizei hochrüsten mit Schlagstöcken, Gewehren, Panzerwagen und Tränengas oder sogar eine Armee mit Panzern, Raketen und Kampfflugzeugen. Zu einer Polizei oder Armee gehören zwar in Anführungszeichen nur einige 10.000 oder 100.000 Leute. Weil sie aber vom Staat koordiniert, ausgerüstet und trainiert werden, können sie wahrscheinlich sehr viel mehr Gewalt ausüben als 80 Millionen einzelne Bürger mit Holzstöcken und Küchenmessern. Der Clou ist jetzt, wenn alle wissen, dass der Staat diese Gewalt einsetzen könnte, führt das im besten Fall dazu, dass sie sich mit dem Staat gar nicht erst anlegen. Stichwort Abschreckung. Die wirksamste Gewalt ist die, die man gar nicht erst einsetzen muss. Zurzeit ist im Zusammenhang mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine und mit dem Verhältnis zwischen Russland und der NATO oft von Abschreckung die Rede. Das ist gedanklich schon ein paar Schritte weiter, als wir heute sind, weil es da ja um internationale Politik geht. Dazu kommen wir vielleicht später noch in diesem Podcast. Heute halten wir fest, Abschreckung gibt es nach innen und nach außen. Und das wusste natürlich auch Hobbes. Hobbes ist sozusagen der klassische Theoretiker des Gewaltmonopols und der Abschreckung. Fassen wir zusammen. Der Staat ist ein menschliches Konstrukt. Er entsteht dadurch, dass alle ihr Recht, über sich selbst zu entscheiden, auf eine Stelle übertragen. Diese Stelle ist der Souverän. Das kann eine Person sein oder auch eine Gruppe von Personen. Weil das Recht auf Gewalt aus dem Recht auf Selbsterhaltung folgt, hat der Souverän als einziger das Recht, Gewalt auszuüben. Damit ist die Gewalt aus dem Naturzustand beendet und es ist endlich Ruhe im Karton. Jetzt und erst jetzt können die Menschen in Frieden leben. So sieht Hobbes das jedenfalls. Hier bleiben natürlich noch viele Fragen offen. Wie sieht dieses Leben im Staat dann aus? Welche Konsequenzen hat dieses Vertragsmodell für die Praxis? Ist der Beitritt zum Vertrag, ist der freiwillig? Und gibt es irgendeinen Weg, aus der Nummer wieder rauszukommen, wenn man einmal unterschrieben hat? Das sind alles ganz berechtigte Fragen, aber die besprechen wir, du ahnst es, in der nächsten Episode. Und in der übernächsten Episode werden wir einen kritischen Blick zurück auf Hobbes Staatstheorie werfen, so wie ich das hier mit allen Philosophinnen und Philosophen mache. In der Zwischenzeit kannst du schon mal einen kritischen Blick auf ein paar ältere Episoden aus diesem Podcast werfen, wenn du magst. Und wenn du die gut findest, dann lass mir doch gerne 5 Sterne bei iTunes oder Spotify da. Oder schreib mir eine schöne Rezension im Apple Store. Vor einigen Wochen hat ein Hörer einen Blogartikel über diesen Podcast geschrieben, der mich sehr gefreut hat. Vielleicht eine Idee für dich, falls du selber einen Blog schreibst? Wenn du mir lieber direkt schreiben willst, findest du mich im Internet unter www.durchblick-philosophie.de. Bis bald!